SRF 3.
PatientInnenerziehung mit einer 50er-Note. Eine Extragebühr soll die Notfallstationen in Zürich entlasten. Die innige Beziehung der Schweiz zum Erdöl. Der Ausstieg aus fossilen Energien ist bei uns schwieriger als in den Nachbarländern. Und Bestandesaufnahme, ein Jahr nach dem Khashoggi-Mord. Saudi-Arabiens Kronprinz hat den Kopf offenbar aus der Schlinge gezogen. Das gibt's jetzt im Info 3. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Die Nase läuft, ab in den Notfall. Der Kopf tut weh, ab in den Notfall. Das könnte neu teuer werden. Das Zürcher Kantonsparlament möchte eine Gebühr von 50 Franken einführen und die Leute dazu bringen, wegen Bagatellen nicht in die überlasteten Notfallstationen zu rennen. Frage an Zürich-Korrespondent Christoph Brunner. Wie soll das genau funktionieren mit dieser Gebühr?
Die GLP, SVP und CVP, die den Vorstoß da eingereicht haben, die stellen sich das ohne großen Zusatzaufwand vor. Die Spitäler, die müssen in der Notfallabteilung einfach eine genaue Triage vornehmen. Die wirklichen Notfälle, die Fälle, bei denen man nicht mehr warten kann, die würden schnell behandelt und diese Leute müssen auch nichts bezahlen in diesem Fall. Wer aber einfach mit einem Husten oder mit einer sonstigen Bagatelle in den Notfall komme, der werde dann eben zur Kasse gebeten.
Also die Idee ist, dass wenn es teuer ist, mit Bagatellen in den Notfall zu gehen, dass man dann darauf verzichtet. Gibt es denn Studien, die diesen Effekt nachweisen?
Meines Wissens gibt es die nicht. In der Schweiz gibt es auch noch keine Erfahrungen damit, weil noch in keinem Kanton eine solche Gebühr existiert. Aber die Befürworter der Gebühr, die haben immer wieder das Beispiel der sogenannten Raschelsäckli erwähnt, die Plastiksäcklein an den Kassen der Großverteiler. Seit diese Säcklein 5 Rappen kosten, werden viel weniger davon verbraucht. Und wenn schon 5 Rappen einen solchen Effekt hätten, dann werde sich eine Gebühr von 50 Franken sicher auch positiv auswirken, finden die Befürworter, eben, dass dann weniger Leute mit Bagatellen in den Spitalnotfall gehen.
Jetzt ist die Zürcher Gesundheitsdirektorin am Zug. Nathalie Rickli muss eine Gesetzesvorlage ausarbeiten, obwohl sie eigentlich lieber eine nationale Regelung gehabt hätte. Ist das denn überhaupt ein Thema, eine schweizweite Notfallgebühr?
Ja, das ist ein Thema. Es gibt derzeit gleich 2 Vorstöße im Nationalrat von der GLP und von der SVP, die eben genau das erreichen wollen. Der Bund soll das Krankenversicherungsgesetz entsprechend anpassen, dass die Einführung einer solchen Notfallgebühr möglich wird. Die Vorstöße, die sind zurzeit noch hängig. Im April hat die Gesundheitskommission des Ständerats die Vorstöße abgelehnt. Nun ist wieder die zuständige Nationalratskommission am Ball. Support für die Notfallgebühr kommt von verschiedenen Kantonen. So haben sich zum Beispiel schon Bern und Luzern beim Bund dafür eingesetzt. Und es ist davon auszugehen, dass nun auch der Kanton Zürich diese Forderung in Bern deponiert, nach dem heutigen Jahr des Kantonsparlaments für die Notfallgebühr.
Wir haben also wohl nicht das letzte Mal darüber gesprochen. Vielen Dank live aus Zürich, Christoph Brunner. Geflogen ist die slowenische Adria Airways schon seit einigen Tagen nicht mehr. Jetzt wird's klar, die Flieger der Fluggesellschaft werden definitiv nicht mehr abheben, Patrick Seiler in der Nachrichtenredaktion.
Die Adria Airways hat sich für zahlungsunfähig erklärt. Beim zuständigen Gericht in Slowenien habe man ein Konkursverfahren beantragt, teilt Adria Airways auf ihrer Internetseite mit. Adria Airways betrieb unter anderem Flugverbindungen zwischen Lugano und Zürich im Auftrag der Swiss. Diese Flüge wurden bereits vor einer Woche eingestellt. Die Swiss teilte mit, man werde diese Flüge künftig nicht mehr durchführen und empfiehlt Reisenden, den Zug zu nehmen. Vom Ende der Adria Airways sind rund 500 Angestellte betroffen. Wer eine AHV- oder IV-Rente erhält, soll diese nicht als Einkommen versteuern müssen. Das fordert eine Volksinitiative, welche heute offiziell lanciert wurde. Dahinter steht eine Gruppe um die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann. Estermann betonte dabei, steuerfrei würden demnach Renten bleiben, bis zu einer Höhe von 72'000 Franken pro Jahr. Laut den Initianten hat sich die finanzielle Lage älterer Menschen stark verschlechtert. Eine Steuerbefreiung auf AHV und IV bringe den Betroffenen mehr als höhere Ergänzungsleistungen.
Info 3 Abend.
Adieu sagen, das ist manchmal sehr schwer. Das zeigt sich auch am Beispiel des Abschieds vom Erdöl. Viele finden, es sei für die Schweiz Zeit, sich davon zu lösen. Das war auch der Tenor an einer Veranstaltung zum Ausstieg aus den fossilen Energieträgern heute in Zürich. Aber die Schweiz hängt am Öl, mehr noch als etwa Deutschland oder Frankreich. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Der Aufstieg des Erdöls hat erst nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen und mit dem Erdölkonsum ging das Wirtschaftswachstum durchs Dach. Dadurch sei eine Abhängigkeit entstanden, eine Sucht, meint der Sozialpsychologe Harald Welzer.
Wir können darüber sprechen, wie in den letzten Jahren die Lebenserwartung sich fast verdoppelt hat, wie wir in Gesundheitssystemen, Sozialsystemen, Bildungssystemen und so weiter entwickelt haben, wie Armut, denken Sie an die Schweiz vor 200 Jahren, ja, über 80% extremer Armut und all diese Dinge, das ist gewissermaßen alles Ergebnis einer fossilen Kultur und das erzeugt Abhängigkeit.
Laut vergleichsweise konservativen Zahlen des Erdölkonzerns BP stammt heute rund 50% der Schweizer Energie aus fossilen Energieträgern. Der Großteil, fast 40%, aus Erdöl. Das ist mehr als in vielen Nachbarländern, weil in der Schweiz keine Kohle gefördert wird und das Land nicht direkt an große Gaspipelines angebunden ist. Da Fortschritt mit Erdöl gleichgesetzt werde, sei die Angst groß vor Veränderungen, vor Verzicht, meint Sozialpsychologe Harald Welzer. Dabei brächte der Verzicht aufs Auto zum Beispiel viele Vorteile, die bisher unterschätzt würden. Auf einer anderen Schiene argumentiert der Unternehmer und ETH-Dozent Anton Gunzinger. Er hat berechnet, dass die Schweiz mit einem Ausstieg aus den fossilen Energieträgern vor allem sparen könnte.
Wenn wir Vollkostenrechnung machen, wenn wir schauen, was wir für Energie bezahlen, tutti quanti, dann wird es uns etwa 1'000 Milliarden günstiger kommen bis 2050. Das heisst, etwa 30 Milliarden pro Jahr wird uns das günstiger kommen als Volkswirtschaft.
Massive Investitionen in erneuerbare Energien im Inland lohnen sich laut Gunzinger, weil die Milliardenzahlungen an die erdölliefernden Länder wegfallen würden. Diese Länder haben an solchen Plänen und Entwicklungen natürlich keine Freude. Das weiß die Ökonomin Cornelia Meyer aus erster Hand. Sie hat auch für die OPEC, also für die Organisation der erdölexportierenden Länder, Beratungsmandate. Auch der Branche sei klar, dass eine klimafreundliche Zukunft nur mit deutlich weniger fossiler Energie möglich sei.
Aber sie weiß auch, dass es ein Bevölkerungswachstum gibt in der Welt und dass wir dann irgendwann mal 9 Milliarden sind. Und vielleicht sind die Schweizer konsequent, aber die wissen auch, dass andere nicht konsequent sind. Gegenwärtig geht man immer noch davon aus, selbst mit schwächerem Wirtschaftswachstum, dass man nächstes Jahr 1,3 Millionen Fass pro Tag mehr Nachfrage hat als dieses Jahr.
Der politische Kampf darum, ob und wie schnell das fossile Zeitalter nach 200 Jahren in der Schweiz zu Ende geht, wird an Intensität wohl zunehmen.
Info 3 Abend.
Da gehst du aufs Amt, um ein paar Papiere für deine Hochzeit abzuholen und triffst dort auf deine Mörder. Vor einem Jahr hat die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi die Weltöffentlichkeit aufgeschreckt. Er war Saudi und Kritiker des saudischen Regimes. Vieles deutete darauf hin, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman höchst selbst der Auftraggeber sein könnte. Was bleibt an ihm haften? Die Bestandesaufnahme nach einem Jahr macht Auslandredaktor Philipp Scholkmann.
Mohammed bin Salman, der junge Kronprinz. Zuerst wurde er gefeiert als mutiger Erneuerer seiner ultrakonservativen Ölmonarchie. Doch Jamal Khashoggi, der intime Kenner Saudi-Arabiens und schärfste Kritiker des Kronprinzen, warnte in seinen Kolumnen vor Menschenrechtsverletzungen, wachsendem Nationalismus, vor politischer Skrupellosigkeit an der Staatsspitze. Wurde er selbst deren Opfer? Gar im direkten Auftrag des Kronprinzen. Mohammed bin Salman wies den Vorwurf auch im großen Fernsehinterview auf CBS letzte Nacht wieder zurück.
Did you order the murder of Jamal Khashoggi?
Absolutely not.
Er übernehme zwar die politische Verantwortung für das abscheuliche Verbrechen, aber er habe es nicht angeordnet. Westliche Geheimdienste kamen zu anderen Annahmen. Auch eine Sonderberichterstatterin der UNO hörte sich die grauenvollen türkischen Abhörprotokolle an und empfahl in ihrem Bericht im Juni ebenfalls, man sollte die Rolle des Kronprinzen zum Gegenstand einer genaueren Untersuchung machen. Und ein Jahr danach? Saudi-Arabien hat eben angekündigt, es werde sich für westliche Touristen öffnen. Und im Interview letzte Nacht zeigte sich Mohammed bin Salman in der Opferrolle nach den Angriffen aufs Zentrum der saudischen Ölindustrie. Er versuchte, die Weltöffentlichkeit auf seine Seite zu ziehen. Der Kronprinz warnte vor einer Explosion des Ölpreises, wenn es nicht gelinge, die iranische Expansionspolitik in der Region zu stoppen. Ein Schatten wird bleiben über dem Image des angeblich so mutigen Reformers. Insgesamt aber stehen die Zeichen ein Jahr nach der Ermordung Khashoggis eher wieder auf Normalisierung, glaubt auch Asli Aydintashbash, die in der gleichen Zeitung publiziert, in der auch Khashoggi seine kritischen Kolumnen veröffentlichte, der Washington Post.
In the end, Donald Trump, the president, came out and said, you know what, whatever the Saudis have done, I'm going to ignore this.
US-Präsident Donald Trump hat klargemacht, was immer die Saudis getan haben, er werde es ignorieren. Zu wichtig sind ihm die strategischen Beziehungen zum Königshaus, zu wichtig ist ihm das Waffengeschäft. Der saudische Kronprinz ist bei internationalen Treffen wieder in der ersten Reihe. Am nächsten G20-Gipfel soll er gar der Gastgeber sein.
Nun weitere Meldungen. Die Schweizerische Post darf ihr Sorgenkind in Frankreich, die Car Postale France, verkaufen, Patrick.
Die französische Wettbewerbsbehörde hat diesem Verkauf ihren Segen gegeben. Laut einer Mitteilung übernimmt nun eine Tochtergesellschaft der Staatsbahn SNCF alle Fahrzeuge und die 1200 Mitarbeitenden von Car Postale France. Der Verkauf des Frankreich-Geschäftes bedeutet für die Schweizerische Post voraussichtlich einen Verlust von rund 19 Millionen Franken. Die Post war seit 2004 in Frankreich im Personenverkehr tätig. Die Immobilienpreise in vielen internationalen Metropolen sind zu hoch. Zu diesem Schluss kommt ein neuer Index der Grossbank UBS. Demnach besteht das größte Risiko einer sogenannten Immobilienblase in München, gefolgt von Toronto in Kanada, Hongkong und Amsterdam. Laut der Studie haben auch in Zürich sinkende Hypothekarzinsen und die gute Wirtschaftslage dazu geführt, dass die Preise für Eigenheime deutlich stärker angestiegen sind als im Landesdurchschnitt. So habe Zürich Genf mittlerweile überholt, was die Immobilienpreise betreffe, schreiben die Studienautoren. Und damit gleich zu den Börsendaten, übermittelt von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.077 Punkten plus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu 1,0872 gehandelt und der Dollar zu 99,71 Rappen. Und der Blick auf das Wetter. Im Norden ist es morgen zuerst ziemlich sonnig. Gegen Abend gibt es dann Wolken und Regenschauer. Im Süden wird es wechselnd bewölkt. Die Temperatur auf beiden Seiten der Alpen um 22 Grad.
Info 3 hinterfragt und analysiert. Das Trio heute am Drücker: Patrick Seiler, Mario Sturni und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.